Herzlich willkommen zum Geburtstagspodcast des Hightech-Gründerfonds. Wir werden 15 und haben gedacht, statt einer großen Party, die wir nicht machen können in den Corona-Zeiten, machen wir ein paar coole Podcasts. Und mein Gast heute ist Jenny Bolt von Bitkom. Und Bitkom ist riesig und innerhalb des Bitkoms leitet sie die Startup-Initiative und hilft Startups, sich zu vernetzen mit großen, mittleren und anderen kleinen Unternehmen und macht auch ganz, ganz viel Support bei der Politik, damit es alles besser wird für die Startups. Und wir finden das sehr gut, weil wir sind da so ein bisschen ähnlich aufgestellt als Hightech-Gründerfonds. Wir machen auch ein bisschen politischen Support und vor allen Dingen vernetzen wir auch unsere Portfoliounternehmen mit unseren Fondsinvestoren. Und Jenny, ganz herzlich willkommen. Ganz am Anfang, magst du noch mal kurz was zu dir sagen? Wer bist du, was hast du gemacht und warum machst du das so gut?
Sehr gerne, mit so einer Einleitung natürlich sofort. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Berlin, die ja auch für ihre gute Start-up-Schmiede bekannt ist. Dort auch mit einer technischen Fachrichtung in Richtung Informations- und Kommunikationssysteme, also so technische Informatik, was sehr spannend war. Und habe dann nach meinem Studium in einem Bildungs-Startup angefangen und dann aber kurze Zeit später, 2015, mich dann entschieden, mit zwei Freunden, die ich noch aus dem Studium kannte, doch ein eigenes Startup zu gründen. Und drei Jahre später bin ich dann quasi auf die andere Seite gewechselt, sage ich immer, und habe beim Bitkom im Startup-Bereich angefangen und kann dort jetzt sozusagen mich dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer zu verbessern. Also all die Hürden, die ich so nehmen musste oder die ich mitbekommen habe, kann ich jetzt verbessern. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch wenn ich sagen muss, eine ganz schöne Umstellung von einem Startup, was sehr schnell immer sehr viel umsetzt, zur politischen Arbeit, wo dann doch die Räder sich etwas langsamer drehen, sage ich mal vorsichtig.
Aber sie drehen sich, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Es hat sich ja viel getan in Deutschland, auch in den letzten 20 Jahren. Nochmal ganz kurz ein Satz zu Bitkom. Man nimmt das ja oft wahr als Interessensverband der Großindustrie. Die Chefs kommen immer von Siemens und Microsoft und ähnlichen ganz großen, wichtigen, auch ausländischen Unternehmen. Gib uns doch mal ganz kurz einen Einblick, Bitkom, was ist das eigentlich und wie passt da die Startup-Aktivität rein?
Ja, gerne. Also Bitkom ist, wie du schon sagst, ein Interessensverband, der große Digitalverband in Deutschland. Wir haben über 2000 Mitglieder, das heißt wirklich sehr bunt gemischt. Natürlich auch große Global Player, große Konzerne aus dem IT-Bereich, also auch Telekom, SAP sind natürlich dabei, aber auch wirklich aus den Bereichen, wo digitale Transformation stattfindet, also auch im Mobilitätsbereich, im Energiebereich, im Health-Bereich. Und viele mittelständische Unternehmen auch und dann eben, wofür mein Team und ich ja auch verantwortlich sind, über 500 Tech-Startups, also alle Startups mit Digitalbezug natürlich. Aber insofern eigentlich eine bunte Mischung und ist so über die Branche hinweg, über die Technologien hinweg, AI, Blockchain, IoT, gibt es alles Spannende und Innovative dabei, würde ich sagen.
Super spannend, super spannend. Ich muss mal gucken, ob auch unsere HTGF-Portfolio-Unternehmen alle dabei sind, weil wir haben 300 und da müssten eigentlich alle dabei sein. Heute, ganz großes Highlight, das erste Mal seit fast 50 Jahren ist ein seriöses Startup in den DAX 30 gekommen oder kommt bald. Delivery Hero wurde heute announced, wird Wirecard ersetzen im DAX 30. Und damit eben tatsächlich das erste seit SAP, fast nach 50 Jahren. Wo siehst du die Startup-Landschaft heute und vor allen Dingen aus deiner Sicht, was hat sich alles getan in den letzten 15 Jahren?
Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich versucht, so 15 Jahre zurückzuschauen, also für mich, da war ich 15, dann muss man sich erstmal so vergegenwärtigen, dass das ja eine Zeit war, wo es noch überhaupt kein iPhone gab zum Beispiel. Das kam 2007 auf den Markt. 2007 hatte bei den Handys, von Smartphones sprach man ja damals noch nicht, Nokia noch einen Marktanteil von 50%. Also es war wirklich extrem lange her und es gab noch keine Tablets, es gab kaum oder wenn dann sehr teures mobiles Internet. Also ich finde, das kann man sich immer jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Also ich weiß noch, als ich auf dem Weg zum Training war, als dieser große Netzausfall im Ö-Plus-Netz war, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, war ich auf einmal völlig aufgeschmissen. Also ich konnte mein Carsharing-Auto nicht öffnen, ich konnte keine schnelle Alternativroute finden, ich konnte meinem Team nicht Bescheid geben, dass ich jetzt wohl später kommen werde. Also ja, man sieht, wenn man so diesen Zeitraum von 15 Jahren sich mal anschaut, dann hat sich wirklich wahnsinnig viel getan in Deutschland und das auch durchaus dank vieler innovativer Startups, die all diese Lösungen auch anbieten. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Die, ich sag mal, für uns eher schlechte Nachricht, die da man aber auch dazu sagen muss, ist, dass in vielen anderen Ländern meiner Meinung nach wirklich deutlich mehr passiert ist. Und ja, was meine ich damit? Also ich würde sagen, das weiß zum Beispiel jeder, der versucht hat, mal mit der öffentlichen Verwaltung digital zu kommunizieren oder seine Angelegenheiten dort digital zu regeln. Oder der in seinen Geldbeutel schaut und immer noch Bargeld findet, was hier noch an vielen Stellen notwendig ist. Oder neben dem Bargeld dann die Krankenkassenkarte findet. Und ja, obwohl wir ja seit Jahren oder über einem Jahrzehnt, glaube ich, über die Digitalisierung des Gesundheitswesens oder eine elektronische Patientenakte oder E-Rezepte reden. Auch wenn sich da jetzt ja dank Corona einiges getan hat. Aber da haben wir uns meiner Meinung nach viel zu viel Zeit mitgelassen. Und ja, das sind nur einige Bereiche. Also auch wenn man jetzt Kinder hat und jetzt hat Corona nochmal gezeigt, welche Defizite wir da in unseren Schulen auch haben, was digitale Bildung und digitale Ausstattung angeht. Also dann erkennt man leider schon so das größte Problem, dass ja, wir viel das Problem erkennen und viel darüber reden, also über die Digitalisierung, aber es dann irgendwie immer nicht schaffen, die Lösung auch mal schnell auf die Schiene zu bringen und umzusetzen. Und ja, das, daran arbeite ich auch und das zeigt sich natürlich auch in der Startup-Szene. Aber ja, also ich finde, da muss auf jeden Fall noch extrem viel passieren, dass ja, wir da weiter vorankommen.
Ja. Finde ich eine sehr, sehr gute, ausgewogene Antwort. Es hat sich viel getan, in der Tat. Wir haben aufgeholt. Aber es scheint so, dass wir in einigen Bereichen vielleicht nicht nur gar nicht aufgeholt haben, sondern noch weiter zurückgefahren sind. Ich habe da ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Ein Unternehmen, was nur ein Jahr älter ist als der Hightech-Gründer, 16 Jahre, ist Facebook. Und Facebook ist heute mehr wert als alle Startups seit und inklusive SAP in Deutschland zusammen. Mit 600 Milliarden, SAP bringt's, weiß jetzt gar nicht ganz genau auswendig, auf 150, 170 und der Rest bringt's eben nicht auf die Differenz. Und selbst so ein Delivery Hero mit 20 Milliarden ist zwar riesig, aber immer noch vergleichsweise sehr, sehr klein.
Ja, und ja, die haben ja auch einfach geschafft, so ein richtiges Ökosystem irgendwie zu bauen und noch WhatsApp und so genau. Weiter sich dazu zu holen, Instagram.
Okay. Und die Frage schließt sich ja an, was müssten wir machen, dass wir wirklich aufholen, dass wir nicht nur bei den kleinen Anfängen aufholen, vielleicht die ersten großen Erfolge hinkriegen, sondern dass dieses Ökosystem nach vorne bewegt wird und dieses Gesamtökosystem nicht am Ende noch weiter zurückfällt. Und es ist ja nicht nur USA, es ist ja auch China und Indien und viele andere Regionen auch. Welche Rahmenbedingungen, was müssten wir machen, damit wir da wirklich aufholen können?
Also ich glaube, es gibt mehrere. Ich versuche es mal so vielleicht in drei Hauptthemen zusammenzufassen. Also da kann man natürlich sonst noch mal einen ganz eigenen Podcast zu drehen. Also ein Punkt ist natürlich immer Finanzierung von Startups. Also gerade so im Later-Stage-Bereich, also so alles, was so in die zweistelligen Millionenbereiche geht. Da sieht es hier in Deutschland leider immer noch sehr schlecht aus. Da soll jetzt dieses Jahr ja noch der Zukunftsfonds kommen, der dann wirklich institutionellen Anlegern, also Versicherungen beispielsweise oder Pensionskassen, vereinfachen soll, auch in Startups zu investieren. Die investieren beispielsweise in den USA schon sehr viel in Startups und hierzulande kaum. Und so hätten wir dann auch in Deutschland nochmal größere Summen, größere Ticketgrößen wirklich für diese Wachstumsphase, für die sogenannte Later Stage zur Verfügung. Und als zweites, woran ich auch viel arbeite und was mir sehr am Herzen liegt, habe ich ja eingangs auch schon ein bisschen vielleicht mich drüber geärgert, dass die Verwaltung immer noch so schlecht digitalisiert ist. Das heißt, ein weiterer Punkt ist einfach, dass ich finde, es müssen viel mehr öffentliche Aufträge auch an Startups vergeben werden. Also wirklich, dass der Staat auch mit Startups zusammenarbeitet. Und ich sehe so viele hochinnovative Startups im Bereich E-Government, Smart City, die die Digitalisierung bei uns im Land A, extrem voranbringen würden und B, dann ja selber davon profitieren würden, wenn sie die öffentliche Hand als Auftraggeber haben. Aber da gibt es leider noch viele öffentliche Ausschreibungen, die so gestaltet sind, dass sie Startups halt von vornherein ausschließen. Also wenn man beispielsweise mehrere Jahresabschlüsse einreichen muss, schließt es ein Unternehmen aus, was noch gar nicht so lange existiert. Oder wenn man gewisse Mitarbeiterzahlen oder schon Referenzen im öffentlichen Sektor nachweisen muss, schließt es viele junge Unternehmen aus. Und hier sind einfach wirklich mal ein bisschen mehr Risikofreude auch bei der öffentlichen Hand gefragt und startup-freundliche Kriterien und auch die, sage ich mal, innovationsfreundlichen Vergabeinstrumente, die es schon gibt. Also da gibt es tatsächlich schon einige, sowas wie eine Innovationspartnerschaft oder eine Zulassung von Nebenangeboten. Aber die werden halt bisher kaum genutzt. Und also du siehst, auch zu dem Thema könnte ich noch sehr, sehr viel sagen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wovon einfach der Staat und die Verwaltung, der öffentliche Sektor extrem profitieren könnte und die Startups zugleich, also was einfach eine Win-Win-Situation wäre. Und vielleicht noch als dritten Punkt, was natürlich für viele Startups ein wichtiger Wachstumsfaktor ist, sind die richtigen Fachkräfte, wo es auch einfach immer einen Fachkräftemangel jetzt gibt. Und Startups wollen weltweit die Top-Talente finden, das heißt, hier geht es auch um Fachkräfteeinwanderung, die meiner Meinung nach noch viel vor sich hat, was Entbürokratisierung und Beschleunigung im Prozess angeht. Also da werden noch Briefe zwischen Behörden hin und her geschickt oder so, was einfach unnötig Zeit kostet. Und in dem Zuge passt da auch mit rein, müssen wir dringend, es wird jetzt ja auch viel diskutiert, aber endlich mal die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligung verbessern. Also das ist auch hierzulande immer noch viel zu kompliziert und unattraktiv.
Kompliziert, ja.
Ja, also ich glaube, wenn wir so diese Punkte damit schon mal anfangen, es gibt natürlich noch mehr, dann stehen die Chancen ganz gut, dass eben auch weiterhin oder noch mehr dann Unicorns auch aus Deutschland kommen.
Ja, sehr gute Punkte. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es klang sehr plausibel, dass 80% des weltweiten Faxverkehrs im deutschen Gesundheitssystem erfolgt, weil da eben ganz viel noch per Fax hin und her geschickt wird. Sehr bezeichnend. Du hattest das Thema Fachkräfte angesprochen, aber auch das Thema jetzt Schule, Bildung. Beim Thema IT-Fähigkeiten, wo ist da der Anknüpfungspunkt? Wo ist da der größte, ja, vielleicht auch Aufholbedarf? Was können wir da machen, dass wir auch in der Breite der Gesellschaft IT-fähiger werden, kompetenter werden?
Also ich glaube, das fängt natürlich früh in der Schule schon an, irgendwie da eine gewisse digitale Bildung, also haben wir ja eben auch schon gesagt, dass dort in den Schulen leider immer noch ein großes Defizit herrscht. Und auch, ich finde auch gar nicht nur so die IT-Fähigkeiten, sondern auch so ein bisschen die Schülerinnen und Schüler wirklich fürs Gründen auch zu begeistern. Also viele haben ja Ideen, aber trauen sich nicht, das dann umzusetzen. Und auch in unseren Umfragen zeigt sich immer, dass Gründen halt viel zu selten Thema in der Schule ist. Und wenn, dann wird es eher abstrakt oder auch kritisch beleuchtet, sage ich mal. Was vielleicht auch daran liegt, klar, dass Lehrer als Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst vielleicht auch eher das Gegenteil sind häufig von Gründerinnen und Gründern. Aber mir geht es da auch gar nicht dann so nur um die praktische Vermittlung von Wissen oder dass man mal Gründerinnen in den Unterricht einlädt, was natürlich auch super spannend wäre. Aber mir geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir in der Schule vermitteln, dass es allemal besser ist, von einer Idee überzeugt zu sein, zu versuchen, sie umzusetzen und gegebenenfalls auch zu scheitern, als einfach gar nichts zu tun angesichts irgendwie Risiken und möglicher Probleme. Also ich finde es schon absurd, dass in Deutschland man so mehr einen Makel hat, wenn man was versucht hat und gescheitert ist, als so derjenige, der sein ganzes Leben lang kein Risiko eingegangen ist und immer schön den bequemen Weg gegangen ist. Also wenn man da auch so ein bisschen auf deine Frage von davor zurückkommt, ich glaube, wenn wir in Deutschland ein zweites Google, Amazon, Apple haben wollen, dann bitte nicht nur dann, wenn der Businessplan für 10 Jahre steht und 3 Experten testiert haben, dass das genauso funktionieren wird. Denn genauso sind ja diese Unternehmen alle nicht entstanden. Also da braucht man ein bisschen so ein Mindset-Shift. Und man muss vielleicht auch nicht nur über die 2. Chance sprechen, sondern dann eher über die 4., 5. oder 6. Chance. Denn irgendwie jeder hat meiner Meinung nach so viele Chancen verdient, wie nötig sind. Denn ich finde, eine Unternehmensgründung, ob jetzt gescheitert oder erfolgreich, sollte auf jeden Fall immer bei uns allen eine große Anerkennung finden.
Ja, sehr guter Punkt. Ich habe mal 99 den VC auf einem Panel getroffen, der AOL finanziert hat. Und die Geschichte war die, dass er AOL finanziert hat. Die gingen pleite. Es war, glaube ich, tatsächlich so ein Lieferservice für Pizza oder irgend sowas. Und dann ging die pleite und dann hat er die direkt nochmal finanziert. Und dann wurde eben das AOL daraus, was damals eins der wertvollsten Unternehmen der Welt war. Und das ist unvorstellbar, dass man als VC in ein Team investiert, was nicht hinkriegt und dann direkt denen nochmal Geld gibt. Wir haben das einmal gemacht. Ein einziges Mal haben wir uns getraut. War erfolgreich, aber es war schon sehr, sehr ungewöhnlich. Wir sind da beim Thema Fehlerkultur. Und hattest du angesprochen, wir haben Angst, Fehler zu machen. Deswegen machen wir lieber gar nichts, was der größere Fehler ist. Aber eine Herausforderung beim Thema Fehlerkultur ist ja auch, über seine Fehler zu sprechen. Magst du einen schicken Fehler von dir teilen, einen großen, teilenswerten Fehler?
Also ich würde ja gerne so ein bisschen beim Thema Gründen bleiben, weil ich habe ja schon erwähnt, ich habe 2015 mit 2 Freunden mein eigenes Startup gegründet und unsere App hieß Mealy, mobile App für Foodliebhaber mit einem Algorithmus, der den Geschmack erlernt und entsprechend hochwertige Foodblogger Rezeptvorschläge macht. Man konnte die Lebensmittel bestellen und natürlich vieles Tolles mehr. Mit der Idee haben wir dann auch Investoren überzeugen können, ein paar Arbeitsplätze geschaffen, waren so als Nummer 1 beste App gefeatured und hatten eine begeisterte Community und haben da viel aufgebaut und vorangetrieben. Und trotzdem haben wir dann nach 3 Jahren uns dazu entschieden, die UG zu liquidieren und die App wieder vom Netz zu nehmen, weil eben gerade so was das Geschäftsmodell anging, die Online-Einkäufe von Lebensmitteln, die prognostizierte Wachstumssteigerung in diesem Markt nicht so ganz eingetroffen ist wie in unserem Finanzplan. Und das ist natürlich auf jeden Fall was, woran, glaube ich, jeder von uns dreien da so ein bisschen zu knabbern hatte, weil wir uns das natürlich anders vorgestellt haben. Auch wenn die Entscheidung auch so bei meinen Mitgründern ein bisschen familiär bedingt war, dass sie dann gesagt haben, jetzt gehen wir raus und wir versuchen es nicht weiter. So eine liquidierte UG schreit jetzt auf jeden Fall erstmal nicht nach Erfolgsgeschichte. Auch wenn ich da gerne sagen möchte, ich habe es ja vorher schon ein bisschen erwähnt, dass ich wirklich jeden ermutigen möchte, das zu tun, weil ich würde es sofort wieder tun und ich habe es auch in keiner Sekunde bereut und ich glaube, dass ich in keinem anderen Job so viel gelernt hätte wie in diesen 3 Jahren meiner eigenen Gründung. Und ich stand also täglich vor neuen Herausforderungen, die ich alleine dann oder mit meinen Mitgründern meistern musste. Und das hat mir zwar auch viele graue Haare beschert, aber auch aber auch eine wirklich extrem steile Lernkurve. Das darf man dabei nicht vergessen.
Super spannend, also sehr, sehr ermutigend. Ganz zum Schluss noch, damit hätte man aufhören können, ganz zum Schluss noch, was sind deine 3 Ratschläge für Gründerinnen und Gründer? Ganz kurz, ganz knapp, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, früh drüber reden. Also ich bin kein Fan von erstmal im Keller das für sich machen, sondern früh sich Feedback einholen, mit Nutzern sprechen, nach draußen gehen und Netzwerk pflegen. Also ich glaube, was ich jetzt über meine Gründung und über den Bitkom natürlich an Netzwerk aufbauen konnte, wird mir für meine nächste Gründung, die vielleicht hoffentlich noch kommt, sehr, sehr viel nützen. Und das hatten wir nach dem Studium natürlich noch nicht so extrem.
Ja, super, ganz klasse. Vielen Dank für deine Insights, für diese sehr, sehr positive Ausstrahlung. Du hast dein Scheitern so positiv rübergebracht, dass man es dir auch tatsächlich abnimmt, dass es eine sehr positive Erfahrung ist. Freut uns, dass ihr mit vielen anderen, mit uns, aber auch ganz, ganz vielen anderen an der Front kämpft, das Leben für die Startups besser zu machen. Und beim 20-Jährigen hoffen wir, dass wieder ein Startup in den DAX 30 kommt. Dankeschön, Jenny.
Würde doch gut passen. Danke dir.